heute Morgen mich gefragt, so, ob ich jemand anderes aufregen kann. Ja, habe ich gesagt. Und ich glaube, es ist nicht nur, dass wir uns einander aufregen können. In unserem Leben gibt es immer wieder sehr viele aufregende Momente. Momente, wo wir denken, jetzt geht's los, jetzt, oh. Oder aber auch, wo wir uns über andere aufregen. Oh Mann, was war das für eine? Hat mich voll geschnitten. Was auch immer. Manchmal mischt sich aber auch so ein Gefühl von Peinlichkeit dazwischen. Oh je. Oder die auch immer in den Bayern dann sagt, weiß ich nicht, wo ihr einfach die Augen dreht, euch an den Stirn landet und denkt so, das darf jetzt nicht wahr sein. Entweder weil dir selber etwas so Peinliches passiert ist, dass dann mit unwünschen der Boden mehr aufgegangen und endlich verschluckt. Ich habe da eine Erfahrung gemacht, als mir in der Berufsschule mal die Hose gerissen ist. War der lustig. Oder aber wenn jemand anderem irgendwas mega Peinliches passiert, was ihm vielleicht gar nicht selber peinlich war, aber dir sehr peinlich war, wie der sich verhält, wo. Bevor ihr jetzt irgendwie in euer Kopfkino verliert und sich vorstellt, wie ich mit einer kaputten Hose aussehe oder ihr an Sachen denkt, Momente denkt, wo ihr euch letzte Woche aufgeregt habt über Sachen, die euch peinlich waren, möchte ich mit euch vielmehr einsteigen in eine Geschichte, eine Begebenheit, die uns im Neuen Testament begegnet. Und vor allem, wo es auch genau um solche Momente geht, aufregende Momente, wo ein guter Beigeschmack von Peinlichkeit mittendrin ist. Das Ganze ereignete sich kurz vor dem Passafest, und zwar in der Stadt Jericho. Auch Jesus und seine Jünger waren angekommen in Jericho und wollten dann am nächsten Tag weiterziehen, um das große Fest zu feiern. Wobei für Jesus war klar, er ging da nicht in ein Fest rein. Er wusste, dass da der schwerste Weg seines Lebens vor ihm liegt. Der Weg des Leidens, der Verleugnung, des Angespucktseins seines eigenen Todes. Er wusste, was auf ihn zukam. Also für ihn war das kein Weg zu einem Fest, sondern vielmehr ein Weg zu seinem Ende. Jetzt schon lag ca. 25 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und das ist ungefähr damals auch schon so eine Tagesreise gewesen, wo man einfach nochmal, Jericho hat man nochmal übernachtet und am nächsten Tag hat man sich zusammengeschlossen als Pilgergruppe und ist dann losgezogen mit Gleichgesinnten. Warum erzähle ich euch das? Weil genau an der Stelle, der erste Vers, der hier an dieser Geschichte auftaucht, genau das schon alles drin hat. Genau diese Sache. Wir lesen in Markus 10, Vers 46 folgendes. So erreichten sie Jericho. Punkt. Als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, folgte ihnen eine große Menschenmenge. Im ersten Moment denkt man, Markus, du bist kein großer Schriftsteller. Klingt ein bisschen holprig, aber genau das ist es. Sie sind angekommen, haben übernachtet und am nächsten Tag sind sie weitergegangen. Da steckt hinter dieser Erfahrung drin. Eine Pilgergruppe, die sich auf den Weg gemacht hat, zu der heiligen Stadt. Und mittendrin eine mittlerweile Berühmtheit für sie. Viele kannten ihn, diesen Jesus aus Nazareth. Es war so ein bedeutender Lehrer, ein Heiler, ein Prophet. Vielleicht gewaltet sie es. Wer weiß. Viele spürten auf jeden Fall richtig viel Ehrfurcht, aber auch irgendwie war Beglückung. Was ausgerechnet dieser Mann jetzt irgendwie mitten bei ihm dabei ist. Damit haben sie nicht gerechnet. Doch diese, sagen wir mal, heilig anmutende Stimmung wurde plötzlich einfach unterbrochen. Jesus! War der auch erschrocken? Die Leute damals auch. Du, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Jesus! Wer war das? Wer war das? Hallo, habt ihr es gehört? Jesus und Sohn Davids? Wer traut sich denn sowas zu rufen? Sohn Davids war nicht irgendwie irgendwas, was man so irgendjemandem nachgerufen hat. Ja, Jesus war jetzt garantiert nicht unbedingt direkt Sohn von David. Das wissen wir alle. Und doch war er Sohn Davids. Für die Juden war der Sohn Davids mehr oder weniger das Codewort für das ist der Messias. Und den wir jeden Tag beten. Und den wir jeden Tag hoffen, dass er kommt und das davidische Königreich wieder aufbaut. Und es beherrschen wir in aller Ewigkeit. Sie dachten dabei zum Beispiel an so Verse wie aus 2. Samuel 7, wo in diesem Abschnitt, wo Gott damals David beschreibt, wie so und seine Nachkommen aussehen wird. Und da heißt es, dein Haus und deine Königsherrschaft werden für alle Zeit vor mir stehen bleiben. Und dein Thron wird für immer feststehen. Oh ja, wissen wir es, komm, bau das auf. Es soll endlich feststehen für alle Ewigkeit. Aber Moment mal, nochmal. Wer hat das jetzt gerufen? Wer war das? Nun, David. Die Leute gehen sich langsam um und gucken, ob sich irgendjemand verdächtig verhält. Dabei blicken sie irgendwo im Eck unten auf dem Boden sitzend ein Bett. So einer? Hat der etwa gerufen? Er hat nur so einen Mantel an ihm, so einen Fetzen, der so runterhängt vor ihm. Auf diesem Mantel lag sein harten Hut und seine bisschen, was er an Spenden eingenommen hatte, Almosen. So einer. Der traut sich das zu rufen, so einer mit dem Gesindel. Hier, schau mal her, das ist doch blind. Also, jetzt. Und die Leute drehen sich nicht nur langsam um, sie erblicken diesen Mann und machen ihn so richtig zu schnell. Sagen, sei still! Sei jetzt ruhig, halt die Klappe! Mancher kommt vielleicht auf die Idee und tritt auch nach ihm. Und er etwas von seinem Mut zum Fliegen wischen. Ey, wer bist du schon, dass du sowas rufst? Bist du denn? Ja, wer bist du denn? Der Bettler hatte einen Namen. Bartimäus erfahren wir durch Markus, der dieses Evangelium schreibt. Doch Bartimäus ist eigentlich nicht wirklich sein Name. Es ist ähnlich wie bei Nero Simons. Sohn des Simons. Und so war Bartimäus auch. Sohn des Timäus. Eigentlich gar kein richtiger Name, aber es war sein Name. So kannte man ihn. Und so kannte ihn Markus und hat ihn irgendwie erwähnt. Die anderen Evangelien tun das nicht, aber irgendwie, der taucht auf. Auch dieser Bettler, unbedeutende Person, das ist nichts, er hat einen Namen, das ist eine Person. Und den Leuten war es egal. Sei ruhig, sei still, halt deine Klappe. Die Aufregung für manche war echt groß. Manche waren es peinlich, dass sie der Mann gerufen hat. Und fragten ihn nicht, sondern sie gucken, dass er gut war. Andere, die waren wieder peinlich berührt, weil sie dachten, so geht man doch nicht mit Menschen um. So geht man doch nicht mit dem Bäcker um. Fällt ihm ein. Die Stimmung war aufregend, die war peinlich und alles. Gefühle waren ganz vernichtend mit ihm dabei. Doch einer lief in der Situation nicht locker. Während einige schon überlegten, wie sie jetzt den Mann nehmen und ihm wahrscheinlich in den Mund stopfen, hat der Kerl schon wieder angefangen. Jesus, komm da ab, jetzt hab Erbarmen mit mir. Wahrscheinlich wird es noch viel lauter als vorher. Nun hat es Jesus gehört und blieb stehen. Oh nein. Es wird jetzt peinlich. Was wird jetzt wohl passieren? Was kommt denn jetzt? Und Jesus sprach, sagt ihm, er soll herkommen. Und da riefen sie den blinden Mann. Nur Mut, sagten sie. Komm, er ruft dich. Offensichtlich waren nicht alle der Meinung, dass der Blinde, dass er nicht gut sein soll. Sie hatten es auch gesehen, wie die anderen mit ihm umgehen. Vielleicht auch ein Stück fremdgeschämt. Doch sie machten ihm nur Mut. Komm, nur Mut, er meint dich, genau dich. Und nun wurde es richtig, richtig peinlich, aber nicht für Bartimäus, sondern eher für diejenigen, die ihm den Mund stopfen wollten. Da standen sie, jetzt gibt es eine nötige Abreibung. Er ist gut. Aber es kam alles anders als gedacht. Bartimäus, der meistens warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? Rabuni, ich möchte sehen. Da sagt Jesus ihm, nur dein Glaube hat dich gehalten. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Dann folgte Jesus auf seinen Weg. Bei ihm ist auch blind. Und jetzt hat er mitbekommen, wer da vor ihm ist. Er hat mitbekommen, dass es Jesus von Nazareth war. Und auch er hatte ja schon irgendwie anscheinend was mitbekommen. Was hinter diesem Jesus von Nazareth steht. Vielleicht der Messias. Wenn es alles darauf zutrifft, was in der Schrift geschrieben steht, dann ist er der Nachkomme Davids. Dann ist er genau derjenige. Derjenige, von dem es heißt, dass er Lahme und Blinde heilen kann. Blinde heilen? Ja! Und er hat gerufen nach ihm. Und Jesus hat ihn gehört und hat ihn um ihn gerufen lassen. Und er tastete sich irgendwie wieder nach vorne durch die Menge, die Leute machten plötzlich Platz. Bis er plötzlich da stand und die Worte vor ihm hörte: Was soll ich für dich tun? Ganz ehrlich, früher beim Bibellesen habe ich mir an der Stelle immer am Kopf gehört. Habe gedacht so, ey, Jesus, sorry, mal ganz ehrlich. Da kommt ein Blinder auf dich zu, tastet sich irgendwie nach vorne und du fragst ihn, was du für ihn tun kannst. Es sieht doch ein Blinder mit Krückstock. Ja, also, und dazu kommt ja noch, ich weiß ja, Jesus, auch an anderen Stellen wird es erwähnt, zum Beispiel in Lukas 5, da ist auch so eine Heilungsgeschichte, da sagt Jesus ausdrücklich, ey, ich kenne eure Gedanken, ich weiß, was in eurem Herz los ist. Hey Jesus, du siehst es doch, du weißt es doch, jetzt kommt er noch daher und du fragst noch groß, was ist da los? Was mir früher Kopfschmerzen gemacht hat, weil ich so fest zugeschlagen habe, lässt mich heute im offenen Mund lauschen. Jesus hatte den Blinden gehört. Er hat seinen Rufen gehört, und zwar wortwörtliches Rufen. Dieses Sohn Davids, er hatte nach diesem Königsnachkommen gerufen. Und Jesus verhält sich wie ein König, der einen anderen Audienz gewährt. Bringt ihn zu mir. Und dann steht er davor und sagt, was kann ich für dich tun? Wie ein König spricht zu seinem Diener. Was ist jetzt dein Anliegen? Was kann ich für dich tun? Aber nicht nur dieser Ruf nach diesem König greift Jesus auf. Er nimmt vor allem sein Gegenüber komplett ganz. Voll und ganz. Ja, er hat ihn da ehren können. Er sah, wie er sich nach vorne getastet hat. Aber er fragt ihn ganz bewusst, was soll ich für dich tun? Er gab Bartimäus die Möglichkeit, seinen Wunsch, seinen Willen selbst kundzutun, was ihm wichtig war, was ihm auf dem Herzen war, das auszusprechen. Er hat ihn einfach nicht so schnell mal vorbeigehen können. Ausgesprochen. Und als er ihn fragt, und sagt er, Rabuni, dass ich gesund werde. Rabuni ist ein ganz, ganz ehrfürchtiges Wort. Eigentlich heißt es Rabbi. Aber wenn jemand so richtig verbal auf die Knie gehen will, um wirklich seine Ehrfurcht von dem anderen auszudrücken, von diesem Lehrer, der hat Rabuni gesagt. Genau das war sein Wort, Rabuni, dass ich sehen kann. Und in all diesen Dingen drin, Jesus merkt, wie sehr dieses Herz von diesem Bartimäus schlägt dafür, dass er daran glaubt, dass er der Messias ist und ihn heilen kann. Und so sagt er ihm, dein Glaube hat dich geheilt. Im Augenblick konnte der Kind sehen. Was für ein Wunder, dass uns hier berichtet wird. Was für ein Gesicht, ich bin so ein bildhafter Typ. Für mich kommt das Kopfkino los. Auch wenn ich so Geschichten aus der Bibel lese. Ich denke mich da rein. Was für ein Gesichtsausdruck muss dieser Bartimäus denn gehabt haben? Der sich umschaut und erst mal sehen kann. Die Leute um ihn sehen kann. Die einen, die sich freuen, die anderen, die knallroten Kopf haben, und sie sagen, boah, das peinlich ist, hätten wir mal lieber die Klappe gehalten und nicht er. Puh. Und er schaut sich um und dann passt es mit diesem, ihn oder dein Glaube hat dich geheilt. Aber wohin sollte er jetzt gehen? Was sollte er jetzt machen? Sein Mantel und alles, was da vorne lag, sah vielleicht schon der Ecke, aber ihm halt das war irgendwie total leer. Er wollte nur noch eins, er wollte genau. Bartimäus war jetzt nicht nur einer von dieser Blinden, die Mutter ihm aufgemacht hat. Für ihn war es gar nicht wichtig, ich will nicht sehen. Und so wundert es sich vielleicht auch gar nicht, dass er macht, dass er von jedem Bartimäus beim Namen ist. Wahrscheinlich kann er ihn persönlich als einen Namen folgen. Das ist dann unbedeutend, wenn irgendwo ein Name steht. Und er schenkt ihm hier Bedeutung, sodass wir auch heute von ihm wissen, wer er ist. Eine bewegende Geschichte, finde ich. Eine aufregende Geschichte, eine peinliche Geschichte. Aber was nehmen wir, was nehme ich, was nimmst du heute mit, was bewegt dich tatsächlich? Was setzt es bei dir in Bewegung? Ich habe ein paar Gedanken mitgebracht, die von mir befinden. Und als erstes bin ich bei denen hängen geblieben, die hier zum gar nicht gut wegkommen. Diejenigen, die gesagt haben, sei schnell. Ja, und ganz ehrlich, da lässt sich ja ein Tropf. Wie guckt der die Typen an? Ja, man zeigt mir den Finger so drauf, aber ich finde es gut, dass in der Bibel so viel Menschlichkeit auch drinsteckt. Da
wir sehen können. Und ich glaube, das ist wie so ein Spiegel unserer Menschheit, dass wir immer wieder betrachten können, wie wir Menschen manchmal ticken, wie wir mit anderen umgehen. Oder aber konkret, wie gehen wir eigentlich mit diesen Zwischenrufen, die uns plötzlich, die einfach plötzlich irgendwie alles stören. Hey, wir wollten nach Jerusalem pilgern und jetzt? Wir wollten doch jetzt Gottesdienst feiern und jetzt? Vielleicht so viele Informationen am Anfang, ich habe vielleicht ein bisschen abgeschaltet. Und jetzt? Für mich war plötzlich eine Frage in meinem Kopf. Sind wir im Ich-Bereich für Störungen? Und ich mag mit dieser Frage nicht sagen, dass alle Störungen okay sind. Wir dürfen Freifahrtschein geben. Wir dürfen viel stören und viel Chaos und alles durcheinander. Darum geht es. Aber habe ich grundsätzlich die Bereitschaft und das Ohr dafür, auch darauf zu hören, auf die Dinge, die manchmal einfach über den Alltag reinkommen und sie nicht einfach wegzuschieben? Sind wir bereit und offen für Störungen? Das war so meine erste Frage, die mir hier kam. Die zweite Frage, die lag für mich gleich auf der Hand. Habe ich, hätte ich sogar nochmal zu rufen? Habe ich den Mut, nach Jesus zu rufen? Selbst dann, wenn alle anderen meinen, dass mein Glauben hier an der Stelle komplett fehl am Platz ist. Du und dein Glauben, hey, sorry, hier, wir sind hier auf der Arbeit. Ich mag davon gar nicht sein. Die sind im Restaurant, wo geht es dir jetzt? Und das ist noch laut. Das wird die anderen Gäste stören. Was auch immer. Bin ich bereit, auch dann, wenn ich eine Abfuhr bekomme, wegen meines Glaubens an Jesus, an den Messias, trotzdem weiter mein Vertrauen laut auszusprechen und zu Jesus zu stehen? Und ihn zu bitten, habe ich den Mut, noch einmal zu rufen? Apropos Mut. Ich weiß gar nicht, ob dieser Bartimäus überhaupt noch die Motivation gebraucht hat von den Menschen, die gerufen haben, hab nur Mut, er meint dich. Oder ob der Ruf allein von Jesus schon gereicht hätte. Mir ist aufgefallen, ich glaube, ein Stück weit haben die Menschen selbst das gebraucht, diesem Mann Mut zuzusprechen. Die haben das mitbekommen, was alles war. Und diese Motivation für diesen Blinden war plötzlich ihre Motivation. Wow, Jesus hat ihn gehört. Sind die das? Hey, nur Mut, er meint dich. Konnten selber gar nicht fassen, dass Jesus dann nicht einfach weitergegangen ist. Hab nur Mut. Er meint dich. Hab nur Mut, er meint dich. Diese Sätze haben sich bei mir in der Vorbereitung eingebracht. Und es sind zwei ganz wichtige Sätze. Zwei Sätze, die ausgesprochen können. Die Ermutigung generell ausgesprochen werden sollte. Aber konkret diese Ermutigung. Durch unsere Gemeinden, hinein in unser Umfeld, in dem wir unterwegs sind. Hab nur Mut, er meint dich. Ich habe vorhin gesagt, wir haben einen ganz persönlichen Gott. Mir hat mein Obi eine Frau vorgeworfen beim ökumenischen Bibelabend. Er hört sie, ihr Glaube ist mir einfach zu persönlich. Ich war so verdutzt, ich wollte gar nichts zu sagen. Ich habe vergessen, mich bei der Frau zu bedanken. Ja, super. Schön, dass Sie es wahrnehmen. Sprechen wir diese Ermutigung aus? Sprechen wir sie genug aus? Nutzen wir diese Gelegenheiten? Sprechen wir Ermutigung aus? Durch unser Tun und Handeln auch und durch unsere Worte, die auch dazu gehören, geben wir den anderen das Gefühl, dass sie bei uns etwas über Jesus erfahren und mitbekommen können. Dass sie ihren Platz haben, dass sie da hinkommen können. Oder drücken wir sie vielleicht sogar weg, weil wir viel zu beschäftigt sind. Wir sind auch nur Kinder in unserer Zeit. Haben wir diesen Mut? Sprechen wir es aus? Und nun kommt eine Frage, die schon im Text als Frage entstand, die Jesus an den Bartimäus richtet, aber auch an uns. Was kann ich für dich tun? Vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass dein Gegenüber quasi genau weiß, was du brauchst. So Leute, die von irgendwelchen Telefongesellschaften mal dir anrufen, das sind die Propheten ihres, also das sind die Megapropheten ihres Fachs. Die wissen genau, was du brauchst. Schnelleres Internet und noch mehr Geld. Ah, das wollte ich eigentlich nicht, ja. Aber andere Leute meinen ständig zu wissen, was du eigentlich willst. Oder beim Essen. Da gibst du deinen Teller ab und jemand anderes schöpft dir Essen auf. So ein Kerl wie du, ey. Der kann noch gut brauchen. Und du siehst den Teller und denkst so, davon kann meine Familie satt werden. Und zwar die ganze Woche. Ja. Boah. Andere meinen es oft gut mit dir. Ja. Aber ob sie wissen, was du brauchst? oder die bei dir anrufen und irgendwelche Verträge abschließen wollen. Er kennt natürlich unsere Gedanken, unsere Wünsche, er kennt unser Herz, weiß genau, was wir uns wünschen. Und dennoch ist es ihm ganz, ganz wichtig, dass wir unseren eigenen Willen behalten oder unseren Willen haben und ihn auch bezeugen können. Was willst du denn? Was willst du denn eigentlich? Dass wir das vor Jesus laut aussprechen. Jesus hätte das ganz gut abkürzen können mit dem Bartimäus. Einfach nur, lass ihn herkommen, Hand auflegen, er ist geheilt, weiter geht's. Aber es war wichtig, ihn zu fragen, was willst du, was ich für dich tun? Jesus hat es nicht für ihn abgekürzt und es war so wichtig für ihn, ganz persönlich, es ging gar nicht in die Menschen außenrum. Was willst du? Und er spricht da uns an, dass unsere SOP manchmal in uns klang, diese Sehnsucht, dass sie dann auch mal rauskam. Da auch so viele Dinge in uns und es findet keinen Raum. Jesus hat es Raum, was du dir wünschen, was dich bewegt. Aber Bartimäus hat es nicht abgekürzt und ich bin froh darüber. Ich bin auch froh darüber, dass er es in meinem Leben manchmal und oft nicht abgekürzt hat. Johnny, ganz ehrlich, du hättest auch 4 Wochen früher anrufen können. Da hätte ich mir viele Sorgen und viele schlaflose Nächte erspart, in denen ich darum gerungen habe. Bleibe ich in Umwegen oder bleibe ich nicht in Umwegen? Indem ich gekämpft habe dafür. Und ich mir Gedanken darum gemacht habe, was will ich denn eigentlich wirklich? Wie will ich dann meinen Dienst mal erleben? Wie will ich in Zukunft als Pastor unterwegs sein? Und es war wichtig, dass ich diese Zeit hatte. Und ich bin Gott froh und dankbar, dass Johnny S. danach angerufen hat. Ich habe es mal der Gemeinde gesagt und am selben Abend rief die erste Gemeinde an, die gefragt hat, Simon, magst du eigentlich zu uns kommen? Und ich wusste, okay, es ging jetzt nicht darum, ob ich in diese Gemeinde gehe, sondern ich wusste, Jesus lässt mich jetzt nicht hängen. Ich habe einfach so gekündigt, ohne zu wissen, wo es hingeht. Manche meiner Kollegen finden das total krass. Das könnte ich nicht. Und ich dachte, für mich war das irgendwie überhaupt gar keine Frage. Und am nächsten Tag rief Johnny. Wir kamen ins Gespräch und heute stehe ich hier. Es ist einfach interessant und es ist gut so, dass Gott es nicht abkürzt. Und dass er mich fragt, was fühlst du? Und ich mir das wirklich einen Schritt drüber Gedanken machen kann, mir auch sagen. Und das hat was mit einer enormen Wertschätzung zu tun. Jesus meint es nicht nur persönlich, er meint es von Herzen ehrlich und ernst. Und das erleben wir lieber bei dem Jesus. Was kann ich für dich tun? Und das dürfen wir mitnehmen in unseren Alltag, in unser Gebetsleben. Jesus fragt dich jeden Tag, diese Frage nimmt er mit. Er ist mit dir unterwegs. Hey, was kann ich heute für dich tun? Nicht so einfach nur als Dienstleister, sondern ihm ist es wirklich wichtig zu wissen. Ein letzter Gedanke für die letzten, was uns 1, 2, 3, 4 Worte. Er ging mit ihm. Bartimäus hat seinen Platz nicht nur auf diesem Mantel und irgendeinem Eck bettend, nicht nur einen Platz irgendwie in der Pilgergruppe, die ihn vorher vielleicht auch ein bisschen hart angegangen sind. Nein, er wollte Jesus nachfolgen. Er hatte seinen Platz bei Jesus. Ihm wollte er folgen. Die Frage, die ich mir stelle, wohin gehst du? Wohin gehe ich? Wohin gehst du? Eine Frage, die mich in den letzten Wochen sehr oft getroffen hat, die mich gefragt wurde. Hey Simon, du hast gekündigt? Boah, wohin gehst du? Ich sagte mir, es ist noch nicht zu 100% sicher. Momentan sieht es so aus, es geht vielleicht nach Bayern. Da dachte ich drüber nach, ja, stimmt, ist eigentlich korrekt die Antwort. Doch ich merkte, in meinem Herzen ist vor allem eine Antwort. Ich glaube, krank geht jetzt schon, habe ich es auch so ausgedrückt. Für mich ist es nicht entscheidend, wo es hingeht, sondern mit wem ich gehen darf. Und das war, glaube ich, von Bartimäus genauso. Ihm war es egal, ob es nach Jerusalem geht, zum Passafest. Er wollte zu Jesus. Und er wollte mit Jesus gehen. Und das ist auch für mich entscheidend. Yes. Ich würde sehr gerne hierher kommen. Ich glaube, ja. Er hat mich schon ein bisschen gepackt, da muss ich schon sagen. Aber nichtsdestotrotz, der Ort ist für mich nicht entscheidend, sondern ich darf wissen, ich darf mit Jesus unterwegs sein. Und das ist ein riesen Geschenk. Auch damit es schwierig wird. Ich habe das in meinem Leben oft genug erlebt. Auch wenn ich ihn nicht gehört habe, so bleibt er dann doch da. Und irgendwann kommt er vielleicht wieder mit dieser Frage und sagt, Simon, was willst du? Wohin gehst du? Oder mit wem gehst du? Ich hoffe, macht diese Begebenheit, die wir hier im Neuen Testament finden, von Bartimäus, heute Mut, mit ihm zu gehen. welche Fragen du auch immer mitnimmst. Was dich jetzt angesprochen, was dich ermutigt hat, was auch immer. Was du heute mitnimmst, wenn du aus dem Gottesdienst nach Hause gehst. Ich hoffe, dass ich dich ermutigen konnte, weiter mit Jesus unterwegs zu sein. Und vor allem, dass du ein Wissen darfst und du ganz persönlich darfst zu mir kommen. Und ein Satz, der für mich als Teenie ganz wichtig war: Ich bin ihm nicht peinlich, niemals. Und das ist etwas, das schafft. Also mir sind manchmal Leute echt peinlich. Ich bin mir manchmal selbst peinlich. Aber Jesus bin ich nicht peinlich. Allein diesen Satz mal auf der Zunge zu ergehen lassen, das ist Hammer. Es drückt aber auch genau das aus: Jesus nimmt uns ernst und wir dürfen jederzeit zu ihm kommen. Ich möchte noch kurz gehen. Jesus, wir kommen so, wie wir sind. Wir müssen dir gar nichts vor. Wir sind dir niemals peinlich. Du fragst uns, was wir wollen, und du meinst es ernst dabei. Du hörst unser Rufen. Aus welcher Not heraus auch immer. Du hörst unser Lob und freust dich darüber. Du siehst unser Miteinander. Und leidest mit und du freust dich mit. Danke, dass du so ein Gott bist, der mit uns geht. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen und sein dürfen, wie wir sind, jeder Einzelne. Auch ein Bartimäus einen Platz, ein offenes Ohr bei dir gefunden hat. Danke, dass wir es auch bei dir finden.